Ich begrüße hier im Studio Franziska Schulz. Franzi, hallo, schön, dass du da bist.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Der Anlass ist allerdings nicht so sehr erfreulich, je nachdem, wie man es nimmt. Du warst Teil einer Friedensdelegation in Kurdistan, im irakischen Teil von Kurdistan, und dort sind einige unschöne Dinge passiert. Bevor wir genauer darauf eingehen, kannst du vielleicht den Hintergrund dieser Friedensdelegation beschreiben und auch wer daran beteiligt war. Das war ja eine sehr diverse Gruppe.
Genau, also das war eine Friedensdelegation, die hat Anfang Juni stattgefunden. Wir waren, ursprünglich sollten 150 Personen aus 14 europäischen Ländern in Südkurdistan dabei sein. Darunter ganz, ganz unterschiedlichste Personen, also ParlamentarierInnen, PolitikerInnen, AkademikerInnen, JournalistInnen, KünstlerInnen und auch AktivistInnen. Und die sind nach Südkurdistan gereist, weil dort seit dem 24. April ein erneuter Angriffskrieg des türkischen Staats in Kurdistan, also Südkurdistan, stattfindet. Kurdistan ist auf 4 Staaten aufgeteilt. Es gibt einen Teil in der Türkei, einen Teil in Syrien, einen Teil im Irak und einen Teil im Iran. Und wir haben uns eben auf den Weg nach Südkurdistan gemacht, also der irakische Teil Kurdistans. Und dort finden seit dem 24. April diesen Jahres Angriffe des türkischen Staats statt. Der 24. April ist auf jeden Fall auch ein historisches Datum, weil das auch das Datum war, an dem der Völkermord an den ArmenierInnen begonnen hat. Und das kein zufällig ausgewähltes Datum ist von Erdogan. Also es ist eine klare Message an alle KurdInnen, was das Ziel eigentlich dieser Invasion sein soll, nämlich eine dauerhafte Besatzung Kurdistans und auch die Vernichtung der kurdischen Identität. Das kann man auch in kurdischen Besatzungszonen in Syrien zum Beispiel schon sehen, dass das einfach ein Fakt ist und keine Übertreibung. Und darüber spricht aber niemand in Deutschland, darüber spricht niemand in Europa. Und um dieses Schweigen zu brechen, um uns ein Bild von der Lage vor Ort zu machen und diese Eindrücke wieder zurück in unsere Heimatländer zu tragen, sind wir eben nach Südkurdistan gereist.
Wie wurdest du Teil dieser Delegation?
Ich bin auf Einladung von Jeni, kurdisches Frauenbüro für Frieden, mitgefahren. Das ist ein Büro mit Sitz in Berlin, was 1999 von kurdischen Frauen in Europa gegründet wurde und sich zum Ziel gesetzt hat, die Stimme von Frauen in Friedensprozessen hörbarer und wichtiger zu machen, mit Fokus natürlich auf Kurdistan, aber auch generell den Mittleren Osten und die ganze Welt.
Und das Thema Kurdistan, wie kam das zu dir?
Das ist, glaube ich, bei mir ein ungewöhnlicher Zugang, weil viele Menschen, also es sind ja vor allem linke Menschen in Deutschland, wo diese Solidaritätsarbeit zu Kurdistan eine sehr lange Tradition hat. Ich bin tatsächlich durch die Uni zu dem Thema gekommen, weil ich eine ganz, ganz tolle kurdische Dozentin hatte, die zu diesem Thema gelehrt hat. Und dadurch hatte ich dann so ein Verständnis dafür, okay, es gibt ein Kurdistan, es gibt da eine Unterdrückung, es gibt immer wieder Krieg gegen Kurdinnen seit Jahrzehnten. Genau, und dadurch eher so einen wissenschaftlichen Zugang zu dem Thema eigentlich gefunden habe. Und dann als 2018 der türkische Staat in Afrin, also in den Gebieten, in den kurdischen Gebieten in Nordsyrien einmarschiert ist, wo die Selbstverwaltung aufgebaut wurde, da können wir von mir aus auch gerne gleich nochmal drüber sprechen, weil vielleicht nicht alle wissen, was es mit dieser Selbstverwaltung in Nordsyrien auf sich hat. Genau, aber als da ein Angriff stattgefunden hat, des türkischen Staates auf Afrin, bin ich zu meiner ersten Demonstration gegangen und so kam dann nach und nach auch diese emotionale Ebene dazu. Genau, und jetzt sitze ich hier.
Und in welchem Fach gibt es hier in der Tübinger Uni eine kurdische Dozentin?
Das war tatsächlich gar nicht in Tübingen. Ich habe meinen Bachelor in Bonn gemacht. Ich bin jetzt für meinen Master in Tübingen. Genau, und es war Politikwissenschaft.
Also dann schon auch Teil der Lehre.
Genau,
ja. Also der Konflikt. Dann zurück zur Friedensdelegation. 150 Leute ist ja echt schon ein ganz großes Ding und eine hohe Beteiligung. Wie lief das dann ab? Weil es war ja schon, die Abreise war ja Hindernisse, Hürden gestellt. Ja, die Bundespolizei hat einen Teil der Delegation nicht ausreisen lassen.
Genau, von den 150 Personen waren am Ende tatsächlich nur 80 Leute wirklich vor Ort, was an unterschiedlichsten Dingen lag. Also wie du gerade schon sagtest, zum Teil wurden Menschen hier in Deutschland, in Düsseldorf am Flughafen von der Bundespolizei aufgehalten. Das hat für ziemlich viel Wirbel gesorgt, weil darunter auch Cansu Özdemir war. Sie ist die Fraktionsvorsitzende der Hamburger Linkspartei und hat dadurch eigentlich Abgeordnetenstatus und man darf sie nicht an einer Ausreise hindern. Mit ihr wurden noch 20 weitere Personen aufgehalten, an dieser Delegation teilzunehmen. Dagegen wird gerade auch geklagt, weil es eben ein klarer Rechtsbruch ist. Und der Grund für diese Ausreisesperre wurde dann in einem Schreiben der Bundespolizei festgehalten, wo es hieß, dass diese Delegation für Frieden die deutsch-türkischen Beziehungen gefährde. Was auf jeden Fall ein Skandal ist, weil zum einen ist es eine Reise in den Irak. Was hat das erstmal mit der Türkei zu tun? Das zeigt eigentlich schon, dass diese Besatzung, die die Türkei gerade im Nordirak, also Südkurdistan, anstrebt, durch die Bundesregierung quasi schon abgesegnet ist. Sonst müsste man sich keine Sorgen um die deutsch-türkischen Beziehungen, sondern um die deutsch-irakischen Beziehungen machen. Und generell kann man sich, glaube ich, auch Gedanken über die Beziehungen machen, wenn die von einer Friedensdelegation gefährdet werden können. Das ist aber auch in anderen Staaten hat diese Repression stattgefunden. Zum Beispiel auch aus Frankreich wollten Personen anreisen. Da konnte im Endeffekt nur der Vizevorsitzende des französischen Senats anreisen, weil er eben diese diplomatische Power hat, mit der er so Ausreisesperren auf jeden Fall verhindern bzw. umgehen kann. Aber in Frankreich haben zum Beispiel auch Personen, die teilnehmen wollten an der Delegation, schon vorher Besuch bekommen mit der klaren Empfehlung, hey, nehmen Sie besser nicht teil daran. Und darüber hinaus wurden auch in Südkurdistan selbst, also in Erbil, das war der Flughafen, wo wir hingeflogen sind, über 40 Personen an der Einreise gehindert. Das heißt, sie wurden dort von den Sicherheitskräften der KDP, das ist dort die führende Partei, die regierende Partei, in der Autonomieregion Kurdistans, was nochmal was anderes ist als die Selbstverwaltung in Nordsyrien, ganz wichtig, weil das ideologisch auf jeden Fall was sehr anderes ist. Und die wurden aber auch, also auch Personen wurden in Erbil selbst an der Einreise gehindert, weil diese Friedensdelegation als große Bedrohung wahrgenommen wurde für den Status quo in der Region. Und da das Gleiche, was muss es für ein Status quo in der Region sein, der durch eine Friedensdelegation gefährdet sein kann? Und so war es dann, dass wir am Ende nur 80 Personen vor Ort waren und man hat auf jeden Fall von der KDP gemerkt, dass wir nicht erwünscht waren. Also generell haben wir sehr, sehr viel Solidarität von anderen Parteien, Initiativen und Menschen bekommen, aber die KDP, die sehr eng mit der Türkei zusammenarbeitet, auch in diesem Krieg aktuell, genau, die hat uns doch sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass wir nicht erwünscht sind. Und als wir zum Beispiel eine Pressekonferenz vor dem UN-Gebäude abhalten wollten, wo auch die Initiative Defend Kurdistan gegen die türkische Besatzung verkündet wurde, eine internationale Initiative. Da wurden wir am Verlassen des Hotels gehindert. Also da war das Hotel dann von Peschmerga umstellt und auch als wir es verlassen wollten, war klar, nein, ihr kommt hier nicht raus. Und so waren wir dann im Hotel, mussten wir festsitzen im Hotel für einen Tag, wobei die Friedensdelegation danach dann weitergereist ist in eine andere Stadt und da konnte sie sich dann auch deutlich freier bewegen, was vor allem daran liegt, dass in der Region eine andere Partei, nämlich die PUK, die militärische Kraft ist und dadurch auch bestimmen kann, wer sich wie bewegen kann.
Verschiedene Kräfte sind da am Wirken in diesem sehr komplexen Spiel. Bleiben wir mal kurz noch auf der deutschen Seite. Kann die Bundespolizei von alleine solche quasi Initiativen angehen, Leute an der Ausreise hindern, die Abgeordnetenstatus haben? Oder von wem, wo kommt da die Anweisung her?
Also das wurde tatsächlich auch den Personen, die dann verhört und festgehalten wurden, gesagt, es sei eine, Zitat, Anweisung von oben. Das heißt, es ist sehr sicher eine Anweisung, die von höher im Innenministerium oder vielleicht auch aus Bundesregierungskreisen kam, was ja vor allem an dieser sehr, sehr starken deutsch-türkischen Zusammenarbeit liegt, die es seit Jahrzehnten gibt. Also viele denken immer, Deutschland und die Türkei würden seit dem sogenannten Flüchtlingsdeal 2015 so eng miteinander zusammenarbeiten, aber diese Zusammenarbeit gibt es einfach schon ja, Jahrzehnte schon am Genozid an den ArmenierInnen waren deutsche Soldaten beteiligt. Und die zeigt sich in ganz unterschiedlichsten Facetten. Unter anderem halt jetzt auch an dieser Ausreisesperre in Düsseldorf. Und tatsächlich auch, als Personen zurückkamen von der Friedensdelegation in Frankfurt, wurden sie nochmal festgehalten und verhört. Also unterschiedlichste. Es gab unterschiedliche Hinflüge, es gab unterschiedlichste Rückflüge. Und da ist auch bei 2 Rückflügen passiert, dass wieder Menschen verhört wurden. Was auf jeden Fall auch zeigt, dass es kein Unfall oder nichts war, was aus Versehen passiert ist in Düsseldorf, sondern dass da auf jeden Fall Strategie und Anweisungen dahinter stecken.
Der lange Arm von Erdogan hier in der deutschen Innenpolitik, kann man das so sagen?
Ich würde sagen, auf jeden Fall. Da würden wir vielleicht nicht alle zustimmen, vor allem Regierungskreise nicht, aber das zeigt sich in so unterschiedlichsten Facetten. Die Waffenlieferungen, die jedes Jahr in die Türkei ausgeliefert werden, sind ein Beispiel. Die Repression vor allem, die hier ganz, ganz stark gegen Menschen wirken, die sich für Frieden in Kurdistan einsetzen, vor allem natürlich für kurdische Menschen, die sich dafür einsetzen, sind einfach enorm. Die sind in keinem anderen Land so stark wie in Deutschland. Deutschland war auch das erste Land, was die PKK verboten hat. Und ich würde sagen, dass diese Repression immer, immer mehr zunimmt. Also, dass jetzt diese Friedensdelegation Repression ausgesetzt war. Oder nur einige Wochen später wurde in Köln der Kongress der KJDKE verboten. Das ist so der Dachverband der kurdischen Vereine in Deutschland. Es ist ein legal eingetragener Verein in Belgien. Das heißt, er hat das Recht, überall in Europa Sitzungen zu machen. Und auch das wurde zum Beispiel verboten. Generell gibt es eigentlich gegen gar nichts mehr, was Erdogan macht, irgendwie einen Aufschrei. Also der Austritt aus der Istanbul-Konvention dieses Jahr zum Schutz von Frauen wird einfach schweigend hingenommen. Es wird Giftgas in dem Krieg eingesetzt in Südkurdistan. Das ist eine völkerrechtswidrige, grenzüberschreitende Operation. Und die deutsche Bundesregierung sagt gar nichts. Also ich glaube, deutlicher kann man es nicht machen, wie sehr man mittlerweile der verlängerte Arm Erdogans geworden ist. Und ich glaube aber auch, dass es immer mehr Menschen in Deutschland bewusst wird, wie eng da die Verknüpfung ist und dass auch die Friedensdelegation dazu beigetragen hat, dass Menschen verstanden haben, wie verrückt ist es, dass Menschen, die sich für Frieden einsetzen, eine Gefahr für die deutsch-türkischen Beziehungen darstellen.
In welcher Form hast du schon Repression erlebt oder du selber jetzt auch auf dieser Delegation? Wie hast du das erlebt, was da um dich herum passiert ist?
Also tatsächlich würde ich sagen, gar nicht. Ich würde auch sagen, dass deutsche oder weißdeutsche Menschen von dieser Repression zu einem sehr großen Teil noch ausgenommen sind, dass sich das vor allem gegen kurdische Aktivistinnen richtet, wo zahlreiche Personen im Gefängnis sitzen oder abgeschoben werden aus politischen Gründen, weil sie hier zum Beispiel Demonstrationen organisieren oder daran teilgenommen haben. Ich würde schon sagen, dass so dieses Ausgangsverbot im Hotel in Südkurdistan mich auch betroffen hat oder auch das riesige Agentennetzwerk des türkischen Geheimdienstes, was uns 24/7 beobachtet hat, aber dass bisher vom deutschen Staat ich auf jeden Fall froh bin, dass ich keine Repression erlitten habe.
Noch nicht im Fadenkreuz, aber du kriegst es in deiner dich betreffenden Aktivismus mit, dass um dich rum auch Leute betroffen sind.
Naja, ich würde sagen, das fällt schon alleine auf Demonstrationen auf, wenn man zum Beispiel nach Stuttgart zu den Demonstrationen geht, des kurdischen Vereins und Fahnen, die nicht verboten sind, verboten werden auf der Demonstration. Oder also es gibt zum Beispiel Fahnen, wo 3 Frauen drauf sind, die 2013 vom türkischen Geheimdienst erschossen wurden, die man jetzt nicht mehr tragen darf. Das betrifft mich ja auch irgendwie, weil auch ich möchte mich für diese Sache einsetzen. Und trotzdem ist es was ganz anderes, ob ich die Fahne hochhalte oder ob das eine kurdische Aktivistin hochhält. Und deswegen würde ich sagen, wenn man sich mit den Solidaritätsarbeiten zu Kurdistan beschäftigt, dass auf jeden Fall immer wieder ein Thema ist, dass super viel kontrolliert wird oder so. Genau.
Ja, da können wir noch lange auch drüber reden. Warum folgen hier deutsche Behörden der Argumentationsweise von Erdogan, dass die PKK eine Terrororganisation ist, zum Beispiel?
Das müssen Sie wahrscheinlich die deutschen Behörden fragen. Ich glaube, dass einfach diese sehr, sehr lange Zusammenarbeit ist, der deutschen Bundesregierung mit dem türkischen Regierung eine wichtige Rolle spielt. Tatsächlich gibt es auch durch den Flüchtlingsdeal mittlerweile eine große Abhängigkeit. Aber generell auch, also ich würde sagen, der Mittlere Osten spielt einfach eine sehr, sehr wichtige Rolle aktuell. Das sieht man ja auch, wie viele Mächte da mitmischen. Und die Bundesregierung spielt halt eben zum Beispiel durch die Türkei auch eine Rolle. Also mischt sozusagen über die Türkei mit. Und ich denke, dass man auch solche strategischen Verbindungen nicht unterschätzen darf, wie wichtig die Türkei auch für die deutsche Bundesregierung ist und dass das natürlich auch ein Geben und Nehmen ist.
Also geopolitische Interessen sind wichtiger noch als innenpolitische vielleicht. Zurück zur Friedensdelegation. Ihr seid dann angekommen, wart halbiert, die Delegation. Was habt ihr alles gemacht? Wo seid ihr überall hin? Und auch, ja, was war dann sozusagen auch der Kern der Mission?
Also der Kern der Mission war es auf jeden Fall vor Ort für Frieden und gegen diesen Krieg einzustehen, ein klares Zeichen zu setzen. Wir waren in Solidarität mit dem kurdischen Volk da. Und ein Ziel war es auf jeden Fall, Dialog zu stärken und innerkurdische Konflikte und Spaltung aufzustehen, weil es da gerade also die KDP sehr eng mit der Türkei kollaboriert und das auf jeden Fall für uns ein sehr wichtiges Thema war, dass sich die KDP halt nicht zum Spielball machen lässt. Wir sind dann angekommen am Anfang und als sich die Repression zeigte, haben wir erstmal vor allem stimmt gar nicht. Am ersten Tag war eigentlich unser Ziel, das Parlament zu besuchen, um die Parteien zu treffen, um uns vorzustellen, um unsere Ziele der Delegation klarzumachen. Das hat auf jeden Fall nicht so gut funktioniert, weil wir relativ früh am Morgen dann die erste Absage von der KDP erhalten haben, dass sie sich nicht mit uns treffen werden. Dann kam relativ schnell ein erneuter Anruf, dass wir nicht zum Parlament kommen könnten, weil da eine Demonstration stattfindet, dass aber Personen zu uns ins Hotel kämen. Dann hieß es, eine Person käme. Am Ende des Tages war niemand da. Da hat sich sehr deutlich gezeigt, es gab kein Interesse, erstmal am Anfang, sich mit uns zu treffen. Das hat sich mit der Zeit aber unglaublich geändert. Also diese Delegation hat es auf jeden Fall geschafft, einen großen Druck auszuüben auf die Parteien und auch einfach eine große Aufmerksamkeit zu schaffen. Auch innerhalb von Kurdistan. Also es gab irgendwann die Notwendigkeit, sich mit uns zu beschäftigen, sodass im Laufe der Zeit ja die Personen und Parteien und Initiativen fast Schlange standen, sage ich jetzt mal. Oder das ist vielleicht so ein bisschen übertrieben gesagt, aber es gab ein sehr großes Interesse, sich mit dieser Friedensdelegation zu treffen. Und das, genau, haben wir dann auch gemacht. Da waren ganz unterschiedlichste Gruppierungen dabei. Wir haben uns, glaube ich, eigentlich mit allen wichtigen Parteien in Südkurdistan getroffen. Also dazu zählt die KDP, dazu zählt die PUK, dazu zählen aber auch andere kleinere Parteien. Die Goran-Bewegung zum Beispiel ist vielleicht, ich würde sagen, die KDP und PUK sind so die zwei sehr großen Parteien. Die Goran-Bewegung so die drittwichtigste und dann noch viele weitere kleine Parteien. Wir haben uns mit FrauenrechtlerInnen getroffen, mit UmweltaktivistInnen, mit jugendlichen AktivistInnen, mit AkademikerInnen und die Delegation ging quasi länger, als ich dort war. Also ich war insgesamt nur eine Woche vor Ort, andere waren insgesamt 3 Wochen vor Ort und da haben dann auch noch viele weitere Treffen stattgefunden, unter anderem auch mit Personen, mit Zivilisten, die letztes Jahr bei einem Drohnenbombardierung des türkischen Staats verletzt wurden und aber auch Personen, die Menschen in diesem Krieg, also Angehörige in diesem Krieg verloren haben. Genau. Darüber hinaus haben wir uns einen Tag noch vor allem mit dem Esidentum beschäftigt, was ja vielen vor allem durch das Massaker des Islamischen Staats in Schengal ein Begriff ist. Das war auf jeden Fall auch sehr, sehr emotional und wir hatten auch die Möglichkeit, uns einfach so ein bisschen mit der Kultur zu beschäftigen, also verschiedene Teile Erbils uns anzuschauen, aber auch einen Ausflug haben wir gemacht in die Natur, wo wir die Möglichkeit hatten, uns wirklich die wunderschöne Natur anzuschauen. Da waren wir dann auch relativ nah an der Besatzungszone dran. Genau, ich würde so sagen, dass das Programm war, auf jeden Fall mit Fokus auf Austausch, Personen, Treffen, Dialog und einfach die Perspektive der Menschen kennenlernen.
Du hast die verschiedenen AkteurInnen genannt, die Parteien und dass die KDP sozusagen dort Regierungspartei ist, die zusammenarbeitet mit dem türkischen Regime. Warum haben die ein Interesse zur Zusammenarbeit haben nichts gegen die Besatzung?
Da muss ich, glaube ich, ein bisschen ausholen tatsächlich, weil es im Nordirak, also Südkurdistan, eine autonome Region Kurdistan gibt. Die ist 1991 entstanden, nachdem Saddam Hussein 1989 die kurdische Bevölkerung mit Giftgas, was übrigens aus Deutschland stammte, was viele auch nicht wissen, bombardiert hat, wo Zehntausende Menschen gestorben sind. Und daraufhin hat die UN eine sogenannte Flugverbots- und Schutzzone im Nordirak eingerichtet. Und daraus ist dann diese autonome Region Kurdistan entstanden, wo von Anfang an die KDP oder man sagt auch der Barzani-Clan, weil diese KDP sehr, sehr stark auf der Familie Barzani basiert und auch von denen geführt wird, eine wichtige Rolle gespielt hat. Das war aber auch der Moment, wo Bagdad eigentlich de facto die Kontrolle über die türkisch-irakische Grenze verloren hat und die an die autonome Region Kurdistan ging, diese Kontrolle. Nicht völkerrechtsmäßig, aber praktisch. Und diese Region, diese autonome Region war aber von Anfang an sehr, sehr abhängig von der Türkei, weil die militärischen und auch die humanitäre Hilfe über einen türkischen Militärstützpunkt lief. Das hieß, je größer eigentlich die Autonomie wurde in Südkurdistan, desto größer wurde auch die Präsenz des türkischen Staates. Und die hat sich dann relativ schnell auch militärisch gezeigt. Also ich glaube, 1991 wurden schon die ersten Geheimdienstposten des türkischen Staats eingerichtet, 1994 die ersten Militärstationen und das hat sich bis heute vervielfacht. Also es gibt ein super breit gespanntes Agentennetzwerk. Es gibt mittlerweile 40 Militärstationen des türkischen Staats in Südkurdistan. Die türkischen Soldaten sind 28 Kilometer bis ins Landesinnere vorgerückt, von der Grenze entfernt. Also es ist einfach eine sehr, sehr starke Präsenz, die sich über die Jahre aufgebaut hat. Und dazu kommt auf jeden Fall eine sehr große wirtschaftliche Abhängigkeit auch, diese autonome Region vom türkischen Staat, sodass diese Abhängigkeit einfach mittlerweile enorm ist und die KDP dadurch auch instrumentalisiert werden kann und als Spielball genutzt werden kann. Ich glaube trotzdem nicht, dass die KDP eigentlich diese Besatzungspolitik des türkischen Staates will, weil in anderen Regionen Kurdistans, wo es eben schon Besatzungszonen gibt, zum Beispiel in Nordsyrien, zeigt sich halt, dass sich diese kurdenfeindliche Politik nicht gegen bestimmte kurdische Gruppen richtet. Also zum Beispiel Afrin, da hatte ich eben schon mal drüber gesprochen, als ich erzählt hatte, was meine erste Demonstration war. Da haben vorher 90% der Menschen waren kurdisch, mittlerweile sind es nur noch 35%. Also es wurde die türkische Lira eingeführt, es gibt eine türkische Post, die kurdische Sprache ist verboten und das richtet sich ja nicht nur gegen bestimmte kurdische Gruppen, sondern gegen alle, egal ob du der KDP anhängst, der PUK, der Goran-Bewegung oder der PKK. Deswegen bin ich eigentlich der festen Überzeugung, dass auch die KDP diese Besatzung nicht will.
Gegen wen richtet sich dann die jetzt neue Besatzung und Bombardierung der Krieg, wenn da die Präsenz doch eigentlich eh schon so groß ist? Warum muss man dann neue Bomben werfen?
Also offiziell ist es ein Krieg gegen die PKK, wobei, was uns auf jeden Fall sehr, sehr bewusst geworden ist vor Ort, auch in den Gesprächen mit den Menschen ist, es ist eigentlich ein Krieg gegen die Bevölkerung. Also es sind zahlreiche Dörfer mussten evakuiert werden. Ich glaube, im Mai waren es 1500 Menschen, die fliehen mussten. Mittlerweile ist August. Ich weiß keine aktuellen Zahlen, aber es wird auf jeden Fall deutlich mehr auch geworden sein, weil dieser Krieg geht ja weiter. Es findet eine enorme Naturzerstörung statt. Also es werden gezielt Wälder abgeholzt und auch abgebrannt, was sehr verrückt ist, wenn man sich gerade anschaut, was mit den Wäldern in der Türkei passiert. Und dass das gleiche eigentlich in Südkurdistan sehr gezielt von dem türkischen Staat als Kriegswaffe benutzt wird. Und das Ziel dieser Operation ist es, Teile Südkurdistans weiter zu besetzen. Auch da muss ich ein bisschen ausholen, weil sich 2023 der Vertrag von Lausanne zum 100. Mal jährt. Der Vertrag von Lausanne hat quasi 1923 die Grenzen im Mittleren Osten gezogen. Und wenn man sich die Grenzen mal anschaut, wir sind jetzt leider im Radio und können keine Karte zeigen, aber dann sieht man, dass sie zum Teil wirklich aussehen, als wären sie mit einem Lineal gezogen worden. Also sie sind unglaublich gerade. Und genau, das zeigt einfach 1923, wie willkürlich diese Grenzen gezogen wurden. Und das Osmanische Reich, was damals als Verlierer aus dem Ersten Weltkrieg hervorgegangen ist, hat zwei Provinzen verloren oder Gouvernements heißt es eigentlich. Und das sind die Provinzen Mossul und Aleppo, die quasi den kurdischen Teil in Nordsyrien und den kurdischen Teil im Nordirak darstellen. Jetzt jährt sich in 2 Jahren dieser Vertrag zum 100. Mal und Erdogan selbst hat 2010, 2011 davon zum ersten Mal gesprochen, von seiner Vision 2023, nämlich die Grenzen des Osmanischen Reichs da wieder herzustellen. Also das Ziel ist es quasi, bis 2023 durch Besatzungspolitik Fakten zu schaffen und die Grenzen des türkischen Staats zu erweitern. Das hat jetzt in Afrin angefangen, sehr konkret mit halt wirklich der Einführung der türkischen Post oder der türkischen Lira und so. Und da ist auch das Ziel, dass es halt weitergeht, auch in Südkurdistan, also im Nordirak. Und genau, von uns wissen das sehr viele Menschen nicht, aber die Menschen vor Ort sind sich dem sehr, sehr bewusst, wo ich auf jeden Fall auch mit einer sehr eurozentristischen Sichtweise hingegangen bin und habe so gedacht, so ja, ob die das wohl wissen, aber natürlich, also es sind die Menschen, die davon betroffen sind. Und die wissen sehr, sehr, sehr genau. Die haben eine sehr scharfe Analyse davon, was das Ziel der türkischen Besatzungsoperation ist. Und genau, sind deswegen, also setzen sich deswegen natürlich auch dafür ein, dass dieser Krieg beendet wird.
Also ein ganz besonders perfides Jubiläum wird da angestrebt. Ja, welche Form des Widerstands gibt es da im irakischen Teil von Südkurdistan?
Also ich glaube, der ist sehr unterschiedlich. Man muss dazu sagen, dass, wie gesagt, die Polizei und die Militärkräfte in Südkurdistan von der KDP gestellt werden, die mit dem türkischen Staat kollaboriert. Und es ist natürlich keine Demokratie und dahingehend kann man sich auch vorstellen, wie gegen Widerstand vorgegangen wird. Das heißt, die Situation der Menschen ist einfach sehr, sehr schwierig, gegen diese Politik aufzustehen, weil genau die KDP da auf jeden Fall keine Grenzen kennt. Also während wir dort waren, sind zum Beispiel 3 Personen von die Repräsentanten der Selbstverwaltung in Nordsyrien sind, also PYD heißt diese Partei, die sind einfach verschwunden. Und waren jetzt 50 Tage verschwunden, keiner wusste, wo sie waren. 2 sind jetzt wieder aufgetaucht und eine 3. Person ist einfach weg. Und ich glaube, viele von uns können sich nicht vorstellen, was Repression in so einem, also in Südkurdistan bedeutet. Und dementsprechend ist es natürlich auch schwierig, auf die Straße zu gehen, Demonstrationen abzuhalten, Widerstand zu leisten. Und trotzdem ist es passiert während dieser Friedensdelegation, dass es Demonstrationen gab und die gab es auch schon davor natürlich. Also ich möchte diese Rolle der Friedensdelegation jetzt auch nicht zu groß machen. Aber genau, die Zivilgesellschaft, die Zivilbevölkerung, die leistet, glaube ich, vor allem Widerstand, indem sie halt zum Teil auf die Straße geht. Und trotzdem würde ich sagen, dass der größte Widerstand aktuell einfach durch die Selbstverteidigungseinheiten der PKK stattfindet in den Bergen Kurdistans, die genau sich jetzt schon seit über 100 Tagen dieser Besatzungsoperation in den Weg stellen, gegen Giftgasattacken, gegen den Einsatz von Hunden kämpfen und dadurch versuchen, den türkischen Staat zurückzuschlagen.
Einsatz von Hunden?
Ja, es gibt tatsächlich Berichte darüber oder auch Videos darüber, dass in die Tunnelsysteme der Selbstverteidigungseinheiten Hunde geschickt werden mit Kameras, um quasi mit Kameras ausfindig zu machen, wer sich darin befindet.
Wie siehst du die Sache eben Friedensdelegation und trotzdem militärischer Widerstand auch gegen Besatzung? Geht es nur so? Ist da friedlicher Widerstand? Stößt er da an seine Grenzen?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass das Ziel ein friedlicher Dialog sein sollte und keinesfalls eine militärische Auseinandersetzung, weil es sterben Menschen und das ist eigentlich nicht, also sollte nicht das Ziel sein. Und trotzdem sehe ich gerade auch, dass der türkische Staat sich halt von friedlichen Dialogen nicht mehr einholen lässt. Also bis 2015 gab es einen Friedensprozess zwischen der PKK und auch dem türkischen Staat, der dann einseitig aufgekündigt wurde vom türkischen Staat. Und seitdem wird halt enorm auf Kriegspolitik gesetzt, auf militärische grenzüberschreitende Operationen im Nordirak, aber auch in Nordsyrien. Und ich glaube, dass sich die Menschen dagegen verteidigen, ist eigentlich die einzige Möglichkeit zu überleben.
Nochmal zu den quasi Voraussetzungen in der Region. Du hast gesagt, die wirtschaftliche Abhängigkeit von der Türkei sei sehr groß. Aber ist es nicht auch ein ölreiches Gebiet, wo die kurdische Selbstautonomie-Region auch selber wirtschaftliche Macht oder wirtschaftlichen Reichtum auch generieren kann?
Ja, auf jeden Fall. Wobei, glaube ich, vor allem die ölreichste Region, das ist Kirkuk, die ist seit 2017 wieder meines Wissens nach unter Kontrolle von zentralirakischen Militäreinheiten und dadurch auch der Politik. Aber auf jeden Fall, also auch im Nordirak gibt es Ölquellen, also in Südkurdistan. Meines Wissens nach werden aber auch die vor allem in die Türkei exportiert, sodass da auch wieder eine Abhängigkeit besteht, was diese Ölquellen angeht. Ich muss aber sagen, da bin ich keine Expertin.
Kann man nicht für alles sein. Du hast auch die kurdische Identität vorhin mal erwähnt. Wie würdest du, was ist da der Kern, was ist das eigentlich, die kurdische Identität von einem Volk? Kann man, ja, schon, ne, du hast es auch gesagt, das kurdische Volk verteilt auf 4 Staaten und noch Millionen in der Diaspora.
Ich glaube, die kurdische Identität ist das Bewusstsein darüber, kurdisch zu sein. Und das wurde ja sehr, sehr lange versucht, den Kurden zu nehmen. Also vor allem mit der Gründung der Türkei gab es diese starke Türkisierungspolitik, also ein Staat, eine Nation, eine Flagge, eine Sprache und der Versuch, die kurdische Identität eigentlich vollständig zu assimilieren. Und ich fand es zum Beispiel sehr spannend, weil ich mich letztens mit einer Freundin unterhalten habe und sie mir dann gesagt hat, dass sie jetzt erst verstanden hat, nachdem sie sich so ein bisschen mit Kurdistan auseinandergesetzt hat, dass früher türkische Freunde von ihr oft als Schimpfwort den Begriff Bergtürke benutzt haben, was eigentlich für eine Bezeichnung für Kurden war. Also die Menschen, die in den Bergen leben, aber man hat sie ja nicht Kurden benannt. Und genau, also das ist auf jeden Fall sehr, sehr, ich finde, das ist einfach ein Beispiel, wo man sieht, wie sehr sich das halt bis heute durchzieht. Und trotzdem würde ich sagen, dass 1978, als die PKK gegründet wurde, erstmal mit dem Spruch begonnen wurde, Kurdistan ist eine Kolonie. Also erstmal den Menschen bewusst zu machen, hey, es gibt ein Kurdistan, wir sind kurdische Menschen. Dieses Gebiet ist auf 4 Staaten aufgeteilt, aber das heißt nicht, dass wir uns den Nationalgedanken dieser Staaten anpassen müssen. Und genau deswegen würde ich sagen, kurdische Identität heißt einfach ein Bewusstsein darüber, Kurdin zu sein, ein Bewusstsein darüber zu haben, die kurdische Sprache zu sprechen und auch das Bewusstsein darüber zu haben, eine kurdische Geschichte und Vergangenheit zu haben.
Kannst du ein bisschen Kurdisch?
Ich kann nur so dieses ganz typische Hallo, danke, wie geht's, mir geht's gut und vorstellen kann ich mich auch noch. Ich habe es mal angefangen, aber es ist doch nicht so leicht.
Und viele KurdInnen, die hier sind, können ja nicht mal ihre eigene Sprache schreiben auch, ne? Also das wurde ja auch systematisch ja verhindert.
Ja.
Dann zur Kultur, die du auch erwähnt hast. Bei der Delegation hattet ihr Möglichkeiten, ein bisschen Einblicke auch in, ja, ich weiß nicht, ob man dann sagt, auch kurdische Kultur oder aber Kultur der Region auf jeden Fall zu nehmen, zu bekommen. Was habt ihr da alles zu sehen bekommen dann in Erbil oder auch in den Bergen?
Also in Erbil war es vor allem der Bazar, was ja auch schon für, ich, also für mich war es nicht das erste Mal, dass ich im Nahen Osten war und ich glaube trotzdem für viele so dieses Gewusel war auf jeden Fall sehr aufregend. Genau, ansonsten vor allem halt mit der Natur an diesem einen Tag, wo wir zu verschiedenen Orten gefahren sind. Wir haben auch, sind zum Beispiel an dem höchsten Berg des Iraks vorbeigefahren und einfach Wasserfälle, Täler und genau Berge uns angeschaut. Das war wirklich sehr beeindruckend. Und ich würde aber sagen, der Tag, an dem wir uns am meisten mit Kultur beschäftigt haben, zumindest als ich noch vor Ort war, das war nachher, glaube ich, auch noch anders, als die Delegation, also als ich schon zurückgeflogen war und Teile der Delegation aber noch dort geblieben sind. Aber ich würde sagen, der Tag, wo ich dabei war, war auf jeden Fall der Tag, an dem wir uns mit dem Jesidentum beschäftigt haben. Da sind wir morgens, haben wir Baber Sheikh getroffen. Das ist das religiöse Oberhaupt der Jesidin, mit dem wir die Möglichkeit hatten zu sprechen, zu diskutieren. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, wie er nochmal die Situation der Jesidin aktuell beurteilt oder welche Perspektive er darauf hat, dass immer noch Tausende von Jesidinnen in Flüchtlingslagern in Zelten leben müssen. Und das war für ihn so ein sehr starkes Symbolbild, was es eigentlich bedeutet, in Zelten zu leben. Also sie erlauben uns nicht mal, unsere eigenen Häuser zu bauen, geschweige denn in unsere Heimat nach Schengal zurückzukehren. Und da gab es auch die sehr konkrete Aufforderung, für uns deutsche Mitglieder der Delegation hier zu fordern, dass zum Beispiel Jesidinnen religiösen Ritualen nachkommen können, die hier nach Deutschland geflüchtet sind, weil eigentlich hat jeder Jeside in den ersten Kinderjahren, glaube ich, kommt er nach Lalesh. Das ist so der wichtigste religiöse Ort der Jesidin, wo wir auch waren, um sich dort taufen zu lassen. Und es geht nach deutschem Asylrecht gerade nicht. Also wenn man nur eine Woche in den Irak reist, dann verliert man hier den Asylstatus. Genau, es ist jetzt wieder sehr politisch. Eigentlich wollten wir über Kultur sprechen, aber es ist mir eingefallen, weil es halt darum ging, als wir Baber Sheikh getroffen haben. Und danach sind wir nach Lalesh gefahren. Das ist der wichtigste Tempel des Jesidentums, hatte ich ja gerade schon gesagt. Und da haben wir dann eine Führung durch den Ort bekommen. Und das war auf jeden Fall für mich sehr emotional und berührend, weil ja schon auch ich so einen sehr wissenschaftlichen Zugang zum Jesidentum bekommen habe, wie ich ja eben schon sagte. Ich habe zum Beispiel auch meine Bachelorarbeit über Schengal geschrieben. Und ich glaube, dieses Leid, also die Jesidin selbst sprechen vom 74. Genozid an ihrem Volk. Also es ist einfach ein Volk, was sehr, sehr alt ist, eine der ältesten Religionen der Welt und genauso lange eigentlich schon verfolgt wird. Und das ist ein Leid, was man sich einfach gar nicht vorstellen kann. Und dann aber an diesem Ort zu sein, wirklich Einblicke in diese Religion, auch in die Tradition zu bekommen, war sehr beeindruckend und auch sehr emotional.
Warum können die jetzt nicht zurück an ihre Orte, wo der IS doch nicht mehr da präsent ist? Das war doch, also alles, was ich so, ne, das Massaker war vom IS, IS wurde zurückgeschlagen, klar, viele waren gefangen und sind dann hierher gekommen. Warum geht es die Verfolgung weiter und die Vertreibung von den Jesidinnen?
Als 2014 der Islamische Staat angegriffen hat, haben die Peschmerga der KDP die Waffen fallen lassen und sind geflohen. Das heißt, die eigentlich für die Verteidigung Schengals zuständig gewesen wären, haben die Jesidinnen im Stich gelassen. Und daraufhin waren sie eigentlich schutzlos dem IS ausgeliefert, bis dann kurdische Einheiten aus Syrien, also YPG und YPJ, aber auch Einheiten der PKK, einen Korridor freigekämpft haben, wo die Jesidinnen fliehen konnten oder befreit werden konnten. Und aus dieser Erfahrung heraus hat sich nach 2014 eine Selbstverwaltung in Syrien aufgebaut oder baut sich immer noch auf, wo es zum Beispiel auch Selbstverteidigungseinheiten der Jesidinnen gibt, weil halt wieder einmal sich gezeigt hat, hey, wenn wir uns nicht selbst verteidigen, dann tut es eigentlich niemand. Und diese Selbstverwaltung ist aber sowohl der KDP in Erbil als auch der Regierung in Bagdad als auch dem türkischen Staat ein großer Dorn im Auge, sodass versucht wird, diese Selbstverwaltung zu zerstören. Und letztes Jahr im Oktober gab es ein Abkommen darüber, dass der Teil, also das Schengal, wieder dem irakischen Zentralstaat angegliedert werden soll, dass die Selbstverwaltung aufgelöst und vor allem auch die Selbstverteidigungseinheiten aufgelöst werden sollen. Und seitdem wurden Zehntausende Soldaten nach Schengal geschickt. Und die Bevölkerung dort, die zum Teil wieder zurückgekehrt ist, setzt sich dem aber mit enormem Widerstand entgegen. Also geht unglaublich viel auf die Straße und das jetzt auch schon sehr, sehr lange. Und wirklich die ganze Bevölkerung, also vom Kind bis zur Omi, was ich sehr beeindruckend finde auf Videos, so diese Stärke und Willenskraft zu sehen, dass diese Selbstverwaltung beibehalten werden muss. Und genau, dass der Versuch, diese Selbstverwaltung zu zerstören, macht es aber auf jeden Fall auch vielen Esidinnen und Esiden schwierig, wieder nach Schengel zurückzukehren.
Da klingt ja schon was durch, was innerkurdische Konflikte auch angeht. Da gibt es verschiedene Interessengruppen auf verschiedenen Nationalstaaten auch verteilt. Was sind so da die Hauptpositionen? Wir haben, glaube ich, ja, die Selbstverwaltung in Nordsyrien und dann halt die Autonomie im Irak als Haupt quasi, glaube ich, Akteure. Aber was sind so die Konfliktlinien da?
Also es gibt ich würde sagen, es gibt vor allem zwei Gruppierungen. Das ist einmal um die PKK herum und einmal um die KDP herum. Die KDP verfolgt eigentlich so ein neoliberales Staatsprojekt. 2017 gab es auch ein Unabhängigkeitsreferendum, das diese Autonomieregion Kurdistans, von der ich eben schon mal kurz gesprochen hatte, die 1991 entstanden ist, zu einem unabhängigen Staat werden sollte. Das wurde dann aber doch durch Bagdad, aber zum Beispiel auch durch die Türkei verhindert. Also es gab zwar eine Zustimmung von, ich glaube, über 90%, aber es konnte halt nicht realisiert werden, was man sich, glaube ich, auch schon vorher hätte wissen können oder wurde bestimmt auch gewusst. Vielleicht war es auch ein Mittel, den Druck zu erhöhen, ich weiß es nicht. Aber genau, also einmal die KDP, die da so ein kapitalistisches, neoliberales Staatsprojekt anstrebt und dadurch auch ein sehr beliebter Partner ist eigentlich, zum Beispiel von der Türkei, aber auch von der NATO und genau, zum Beispiel auch von der deutschen Bundesregierung. Da gibt es auch eine enge militärische Zusammenarbeit. Und auf der anderen Seite gibt es die PKK, die eher die Selbstverwaltung der Gesellschaft anstrebt. Also es gibt da ein Paradigma, was Abdullah Öcalan, der eine sehr wichtige Rolle in der Bewegung spielt, so der Vordenker, als der Vordenker gilt und nun schon seit 22 Jahren in Isolationshaft sitzt. Genau, der hat das Paradigma des demokratischen Konföderalismus entwickelt, was auf drei Säulen basiert. Das ist einmal die Geschlechterbefreiung, die Ökologie und die Basisdemokratie. Und das wird in Nordsyrien, was man auch unter Rojava kennt, aktuell in die Praxis umgesetzt, also seit 9 Jahren jetzt wird es umgesetzt. Da gab es eine friedliche Revolution im Rahmen des Bürgerkriegs, als sich die Truppen von Assad aus dem Norden zurückziehen mussten. Und genau, was viele nicht wissen, ist, dass es eigentlich davor auch schon in Nordkurdistan, also auf türkischem Staatsgebiet, schon mal umgesetzt wurde, nämlich 2015, vor 2015, als es den Friedensprozess gab, wurden unglaublich viele Kooperativen aufgebaut, Kommunen, was dann mit 2015, als der Friedensprozess von der Türkei aufgekündigt wurde, gab es Städte, die sich als Selbstverwaltung, als autonom ausgerufen haben, wo es dann enorme Repressionen gab von dem türkischen Staat. Also was heißt Repressionen? Die Städte wurden eigentlich dem Erdboden gleichgemacht. Und genau, jetzt bin ich aber ein bisschen abgeschwiffen. Also die PKK strebt eben die Selbstbestimmung der Gesellschaften an auf diesen drei Grundlagen von einem ökologischen, geschlechterbefreiten und basisdemokratischen Leben. Und das heißt, es sind auch so ideologische Widersprüche zwischen den zwei kurdischen Strömungen. Und die Strömung der PKK ist natürlich auch ideologisch eine Gefahr für Nationalstaaten, für die NATO, für die Türkei, weil es halt eben einen anderen Weg der Politik anstrebt und das auch sehr erfolgreich in den letzten Jahren umsetzen konnte, viele Menschen weltweit davon begeistert hat. Und das auch ein Teil ist, warum sich so viel Krieg gegen diese Bewegung richtet.
Welche Perspektive siehst du da, das aufzulösen, wenn ihr euch auch mit eurer Friedensmission ja für eine ja, friedliche und auch gegen innerkurdische Konflikte auch eingesetzt habt?
Eigentlich viel, weil tatsächlich, als wir vor Ort waren, das Thema riesig war. Also davor gab es so eine Strategie der KDP, diesen Krieg eigentlich sehr klein zu halten, wenig Öffentlichkeit dafür zu generieren, auch wenig Aufmerksamkeit dafür zu generieren. Also das möglichst in Schweigen zu wälzen und auch Öffentlichkeit klein zu machen. Das hat aber durch die Friedensdelegation nicht mehr funktioniert. Und ein paar Tage bevor wir da waren, ist es eigentlich fast zu einer Eskalation gekommen, wo auch Peschmerga der KDP in ein Gebiet vorgerückt sind, was seit den 80ern, glaube ich, von der PKK regiert wird und nie angetastet wurde. Also es war schon so ein Vorstoß auf jeden Fall. Und als wir aber dort waren, war das Thema riesig. Also es war unglaublich viel Medieninteresse vor Ort. Es waren mit Sicherheit nicht immer Medien, die uns positiv besonnen waren. Also zum Beispiel die KDP-Medien werden vielleicht nicht so gut über uns berichtet haben wie die Medien der PUK. Und trotzdem mussten sich die Leute aber beschäftigen. Es gab ein großes öffentliches Interesse und dadurch konnte dann auch diese Eskalation verhindert werden zwischen der KDP und der PKK. Wobei jetzt auch das Interesse wieder abflacht, auch vor Ort. Es ist natürlich auch so, wie das ist mit dem Interesse. Irgendwann kommt dann auch wieder was anderes. Und beziehungsweise Interesse ist, glaube ich, das falsche Wort, Aufmerksamkeit oder Öffentlichkeit. Und es jetzt auch wieder zunimmt, die Spannung. Und es wieder so kurz vor einer Eskalation steht. Genau. Und long story short würde ich sagen, dass wenn die KDP halt merkt, sie kann sich das nicht leisten, in diesen Krieg zu gehen, weil das will niemand in Südkurdistan, dass das passiert, dann können sie es auch nicht tun.
Wie ist die Situation denn in Nordsyrien, wo der Krieg der türkischen Armee ja schon länger jetzt angefangen hat, aber auch vorher, vielleicht kannst du da auch nochmal rückgreifen, die Selbstverwaltung der ja, kurdischen Kommunen, wie auch der Umgang ist mit der nicht-kurdischen Bevölkerung. Ich weiß nichts Genaues, aber auch da gab es manchmal ja Gerüchte, KurdInnen tun sich selber da bevorzugen und alles Nicht-Kurdische kann dann auch irgendwie nicht Repression oder wie auch immer, ist nicht so willkommen. Was weißt du über solche Gerüchte?
Ja, also bis Ende der 90er beziehungsweise Anfang der 2000er hat die kurdische Freiheitsbewegung eigentlich noch einen kurdischen Nationalstaat angestrebt. Und danach gab es einen Paradigmenwechsel, so wird es genannt, wo dann der demokratische Konföderalismus, von dem ich eben schon mal gesprochen hatte, quasi als das neue Paradigma, als die neue Lösung der Kurdenfrage verfolgt wurde. Und dass der demokratische Konföderalismus widerspricht eigentlich dem, was du gerade gesagt hast, weil es die Einheit in Vielfalt, also darauf abzielt, dass sich quasi die Selbstverwaltung von ganz, ganz kleinen Einheiten. Also alle können sich selbst verwalten. Es gibt es gibt ja AssyrerInnen, es gibt AraberInnen, es gibt KurdInnen, es gibt Frauen, die sich autonom organisieren. Also genau, nicht Selbstverwalten ist eigentlich das falsche Wort, sondern autonome Organisierung. Es gibt Kinder, die sich autonom organisieren. Es gibt verschiedene Religionsgruppen, die sich autonom organisieren. Und durch diese autonome Organisierung soll quasi auch der Schutz dieser Gruppen sichergestellt werden. Und das kommt dann aber zusammen. Also es ist halt eben nicht so ganz zerstückelter Haufen von Gesellschaft, sondern das kommt dann zusammen und findet oder gibt die Möglichkeit, dass all diese Stimmen Platz finden und gemeinsam die Gesellschaft zu strukturieren, gemeinsam Entscheidungen zu treffen und das alles eben auf diesen drei Säulen von Geschlechterbefreiung, Ökologie und Basisdemokratie.
Wie siehst du die Chancen dafür, für die Realisierung innerhalb dieses ganzen geopolitischen und auch, ja, hier von verschiedensten Interessen geleiteten Konfliktes. Also da hat man den türkischen Staat, den irakischen Staat, die Autonomiebehörde, aber man hat natürlich auch noch die USA, Russland, die in Syrien drin sind, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen, ja, auch der deutsche Staat, ja.
Gut, also
gute Perspektive, ja.
Genau, auf jeden Fall. Genau, nicht gut, dass alle die Interessen verfolgen, sondern ich sehe eine große Chance, dass diese Selbstverwaltung weitergeht. Ich meine, sie existiert jetzt auch schon seit 9 Jahren und es ist eine lange Zeit. Und ich glaube, die kurdische Freiheitsbewegung ist einfach zu einem sehr, sehr wichtigen Akteur in der Region geworden, an dem niemand mehr vorbei kann. Also es ist nicht so, dass man mal eben sagen kann, so und jetzt marschieren wir da ein und es ist vorbei. Es ist ja auch eine Revolution, die in den Köpfen stattgefunden hat. Also die Leute verstehen jetzt, was es bedeutet, sich autonom zu organisieren, wie auch eine Gesellschaft fernab von Patriarchat, Staatlichkeit und Kapitalismus und Krieg aussehen kann. Und ich glaube, das darf man auf gar keinen Fall unterschätzen. Ich glaube aber auch, dass wir alle gemeinsam für die Verteidigung dieser Selbstverwaltung auf die Straße gehen müssen. Weil wenn wir zum Beispiel den Druck hier auf die deutsche Bundesregierung so hoch machen, dass sie sich halt nicht mehr, also dass sie da zum Beispiel nicht militärisch mit dafür sorgen können, dass sie zerstört wird, und das tut sie durch ihre Zusammenarbeit mit der Türkei. Man hat es in Afrin gesehen, dass zahlreiche Leopard 2 Panzer da reingerollt sind. Und ich glaube, wenn wir den Druck erhöhen, dass wir auch alle gemeinsam diese Selbstverwaltung und diese Revolution mitverteidigen können, und ich glaube, das sollten wir, weil sie eine Perspektive für alle Menschen weltweit darstellt, nicht nur für den Mittleren Osten, sondern ich glaube, dass sie ein besseres Leben für genau alle Menschen weltweit bewirken kann.
Was kann man hier alles tun? Hier vor Ort, wie kann hier der Druck auf die Bundesregierung steigen?
Ich glaube, aufmerksam machen auf die Situation. Ich glaube wirklich, dass sehr, sehr viele Menschen in Deutschland die Hintergründe nicht kennen. Es ist immer so, da ist Chaos im Nahen Osten und es ist eine sehr vielschichtige Politik, die auf verschiedenen Ebenen geführt wird, aber es ist kein Chaos, sondern da steckt halt System und Strategie dahinter. Und ich glaube, sich darüber zu informieren, sich bewusst zu machen, was da passiert, ist ein erster sehr wichtiger Schritt. In Deutschland gibt es eine riesige Ablehnung von Erdogan. Es gibt auch eine riesige Ablehnung gegen Waffenlieferungen, aber daraus resultiert nichts. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, wann es war. Ich glaube, als erneut Angriffe in Nordsyrien stattgefunden haben, 2019 gab es mal eine Umfrage, dass 90% der Deutschen eigentlich gegen Waffenlieferungen an die Türkei sind. Und dann frage ich mich natürlich, wo sind jetzt diese 90%? Und ich glaube, das liegt daran, dass viele das Gefühl haben, sie sind so vereinzelt darin und sie können eh nichts bewirken. Aber wenn 90% der Menschen auf die Straße gehen, Druck ausüben, dann hat das einen riesigen Impact auf die deutsche Bundesregierung. Genau, deswegen glaube ich, sich das bewusst zu machen, dass man was verändern kann, ist ein erster ganz, ganz großer Schritt. Und dann gibt es natürlich auch sehr konkrete Sachen. Also auf der Delegation wurde jetzt die Defend Kurdistan-Kampagne bzw. Initiative gegen türkische Besatzung veröffentlicht, unter der viele verschiedene Aktionen stattfinden. Es gibt jetzt zum Beispiel am 14.8. in Düsseldorf eine bundesweite Demonstration, wo es auch hier aus Süddeutschland, ich glaube aus Stuttgart, gemeinsame Anreisen gibt. Es gibt Infomaterialien auf der Homepage von Defend Kurdistan, die man sich runterladen kann, die man sich durchlesen kann, die man verteilen kann. Man kann mit den lokalen PolitikerInnen sprechen, mit Abgeordneten, auf das Thema aufmerksam machen, auch zu zeigen, hey, wir sehen, was da passiert und wir lassen es nicht, also wir verschließen nicht die Augen, sondern wir setzen uns aktiv für Frieden und gegen Krieg ein. Das, glaube ich, sind, glaube ich, gute erste Schritte, die alle von uns eigentlich gehen können.
In welchen Aktionen bist du demnächst beteiligt? Was steht bei dir an?
Gute Frage. Also am 14.8. auf jeden Fall bei der Demonstration in Düsseldorf, wo ich auf jeden Fall alle, die jetzt zuhören, auch ermutigen möchte, dorthin zu kommen. Und ansonsten ist es gerade viel so diplomatische Arbeiten. Also Jeni, das kurdische Frauenbüro für Frieden, mit denen ich dort war, die haben eine Broschüre veröffentlicht, die jetzt unterschiedlichsten Menschen zugänglich gemacht wird. Ich glaube, dass zum Beispiel in Kirchengemeinden ein ganz großes Potenzial für Friedensarbeit steckt, generell in der Bevölkerung. Und ich glaube, die nächsten Monate werden auf jeden Fall davon geprägt sein, dieses Potenzial in der Gesellschaft zu wecken und zusammenfließen zu lassen.
Dann drücke ich die Daumen, sag toi toi toi. Und vielen Dank für deine ja sehr vielfältigen und auch fundierten Informationen, Franzi.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
Sehr gerne. Und wir werden das auch weiter verfolgen. Franziska Schulz hier zum Thema Frieden in Südkurdistan oder in ganz Kurdistan im Nahen Osten.